Überschrift meiner Predigt heute heißt aus der Deckung gehen und ich sitze noch unten in Gänsefüßchen dran, es hat begonnen. Da komme ich dann später aber noch drauf. Ja, wir leben in bewegten Zeiten. Ich denke, das hat jeder von euch schon gemerkt, ob es in Deutschland, in Europa oder in der ganzen Welt ist. Es geht mit einer Geschwindigkeit voran, dass Dinge sich manifestieren, wo wir wirklich teilweise uns schwer tun, da überhaupt mitzukommen. Und ich bezweifle, dass überhaupt ein Mensch in der Lage ist, noch in der Gänze der Dinge, die passieren, in so kurzer Zeit den Überblick zu behalten. Selbst wenn wir fleißig Nachrichten schauen oder auch lesen, ist es äußerst schwierig, da wirklich noch den Bezug dazu zu behalten. Wir stehen natürlich in gewisser Weise in Gefahr, wenn wir uns darauf konzentrieren, was an Negativmeldungen kommt, was an Angstansagen kommt. Und ich meine, es passieren ja teilweise Dinge, wenn man uns das vor 10 Jahren gesagt hätte, da hätten wir gesagt, das kann gar nicht sein. Das wird mit Sicherheit so nicht kommen. Das ist nicht möglich. Das wird wird Gott verhindern, sage ich jetzt mal so. Ne? Und dann ist es eben so, wenn wir aufpassen und anfangen, das zu verstoffwechseln, dann stehen wir in dem Risiko, dass wir uns vom Wort des Herrn entfernen. Und es ist ja gerade für uns essentielle Speise, dass wir im Wort des Herrn unterwegs sind, damit uns diese Dinge nicht ängstigen, damit sie uns nicht ergreifen. Das heißt nicht, dass wir, sagen wir mal, in die Welt oder in die Zeit hineinleben und so tun, als wenn nichts wäre. Denn es steht ja geschrieben, wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen. Aber wir müssen sehr, sehr aufpassen, was das mit uns macht. Und ich weiß nicht, wer von euch da mit mir übereinstimmt, wenn wir so mit den Menschen sprechen, wenn wir Gelegenheit dazu haben, sei es jetzt auf der Arbeit, sei es im Sportstudio, wo auch immer man unterwegs ist, man merkt, dass in der Bevölkerung eine gewisse Spannung da ist. Die Menschen reden über viele Dinge überhaupt nicht mehr, sie halten sich komplett zurück und selbst wir oder ich bin vorsichtig geworden, was spreche ich überhaupt an, was über die Belange des Herrn hinausgeht. Aber ich brauche ja natürlich auch immer einen Aufhänger, wenn ich zum Evangelium kommen will. Und für mich sind es eben immer wieder Dinge, die in dieser Welt passieren, dass ich mit den Leuten ins Gespräch komme und man merkt, es ist Angst. Es ist Angst unter den Menschen. Sie tragen eine Maske, das ist eine Selbstschutzgeschichte, das ist völlig normal, aber da gilt es eben hindurchzukommen. Diana hat schon gesagt, wir sind am Wochenende auf einer Konferenz gewesen bei Glory Life in Filderstadt und da war unter anderem auch ein Vollblut-Evangelist, weiß nicht, wer den von euch kennt, der heißt Werner Nachtigall, ein Bruder, der rennt dich um, im positiven Sinne sage ich jetzt mal. Und der hat eben auch Zeugnis gegeben, der war jetzt zwischen Ostern und Pfingsten, war der auf 5 verschiedenen Kontinenten unterwegs. Der hat Zeichen und Wunder erlebt. Wenn der jetzt hier stehen würde, der könnte den ganzen Abend füllen, was er an Zeugnissen gegeben hat, was er erlebt hat, wie viele Bekehrungen er erlebt hat und wie viele Zusammenbrüche von Menschen. Also wenn man sich vorstellt, dass eben, bloß um ein Beispiel mal zu nehmen, er in Israel, in Jerusalem mit einem Rabbi spricht und den fragt, ob er weiß, was nach dem Tod kommt. Und der Rabbi sagt, nein. Dann merkt man mal, wie schwierig das auch selbst in Israel ist. Und der Herr hat Gnade geschenkt, er hat sich zu Jesus bekehrt, nachdem er ihm das Evangelium gebracht hat. Aber was will ich damit sagen? Es geht darum, dass wir uns nicht abschrecken lassen sollen von Menschen, die nach außen hin den Eindruck erwecken, es ist alles gut, es ist alles im grünen Bereich. Wenn wir hinter die Fassade kommen, wenn wir diese Wand durchbrechen, dann sehen wir teilweise Tränenausbrüche und Ähnliches. Und ich will dahin. Ich muss euch ehrlich sagen, ich will dahin. Ich will wirklich diese gute Botschaft, die wir haben, die ist so kostbar und wir lassen uns so oft irritieren oder ablenken, dass wir einfach nicht weitermachen. Und wie gesagt, die Situation, die wir haben, die ist noch viel, viel besser, als sie vor 10 oder vor 20 Jahren gewesen ist. Gerade weil diese Unsicherheit unter der Bevölkerung ist und weil die Irritationen so groß sind, hat das Evangelium noch mehr Kraft bekommen und schlägt noch mehr durch bei den Menschen. Um, sagen wir mal, durchzukommen und um überhaupt zu verstehen, was abläuft für die, die das interessiert, bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, als den Heiligen Geist zu fragen, dass er uns hilft, was ist angesagt, wo müssen wir handeln, wo müssen wir nicht handeln. Rückblickend vielleicht an die C-Krise, da haben wir gemerkt, dass wir teilweise vielleicht den Draht zum Heiligen Geist nicht so sehr hatten, wie wir ihn hätten haben müssen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. In der Zukunft machen wir das besser. Übrigens hat ein jüdischer Rabbi mal gesagt, wer die Bibel nicht kennt, der kann die Tageszeitung nicht verstehen. Finde ich hochinteressant, vor allen Dingen, weil es eben gerade ein Rabbi gesagt hat. Die Bibel sagt, wenn ihr all das kommen seht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Und das war unter anderem auch mit Thema am Wochenende in dieser Konferenz. Es gibt eine Bibelstelle im Jesaja, wo der Herr sagt, erhebt eure Augen, schaut nach oben, schaut, was wirklich passiert und was im Reich Gottes, was im Geist möglich ist. Und was unser schönes Deutschland anbelangt, wie soll ich sagen, ich finde, wir haben ein wunderschönes Land. Wir haben sehr viel Gnade erlebt, wir haben die Wiedervereinigung erlebt, wir haben wirklich Wunder gesehen, was passiert ist. Und wir haben sehr viele Menschen, die aus anderen Ländern zu uns hergekommen sind und tun uns teilweise schwer, damit umzugehen. Ich glaube persönlich, dass in unserem Land noch was passieren wird. Natürlich nicht nur in unserem Land, sondern in Europa und wahrscheinlich eben auch weltweit. Aber ich glaube, dass in unserem Land was passieren wird und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass wir da dranbleiben, dass wir für unser Land, für unsere Menschen einfach weiter beten, uns nicht irritieren lassen von irgendwelchen Dingen, die in der Politik passieren, die teilweise in den Medien passieren, sondern uns wirklich auf das Wort Gottes fixieren und einfach dem Herrn vertrauen. Ja, es passieren Dinge bei uns im Land, die Gott überhaupt nicht gefallen. Also es sind so viele Gesetze erlassen worden etc., dass man teilweise schon sagen möchte, also das grenzt an Sodom und Gomorra, aber das ist für den Herrn kein Problem. Gott führt alle Menschen, den Eindruck, wenn man sich das anschaut, Gott führt alle Menschen in, Derek Prinz sagt, er führt sie in ein Tal der Entscheidung. Und aus diesem Tal der Entscheidung kommt niemand raus, bevor er die Entscheidung getroffen hat. So oder so. Und das ist natürlich für uns wunderbare Zeit, weil wir den Menschen helfen können, die richtige Entscheidung zu treffen. Jesus sagt selbst, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. In Matthäus 3, 11 bis 12 lesen wir von Johannes dem Täufer, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dem ich nicht genügsam bin, seine Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und er hat eine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Aber die Spreu wird verbrennen im ewigen Feuer. Reinigung. Wird viel von Erweckung gesprochen in letzter Zeit, so die letzten Jahre. Ob euch das auch auffällt, im deutschsprachigen Raum ist sehr, sehr viel Bewegung. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass Erweckung bei uns stattfindet. Im Leib Christi findet die Erweckung als erstes statt, bevor wir zur Leitung für dieses lebendige Wasser, was aus uns herausfließen soll, bevor wir das werden, müssen wir selbst erstmal aufhören mit Schlafen. Und der Herr hat ganz unterschiedliche Wege. So unterschiedlich, wie er uns Einzelne geschaffen hat, so unterschiedlich arbeitet er mit uns. Und Ich warne wirklich davor, irgendwelche Uniformität herzunehmen und zu sagen, das funktioniert so, das funktioniert so. Nee, er macht es mit jedem anders. Bloß mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch Oswald Chambers kennt. Er hat in seinem Buch Mein Äußerstes für sein Höchstes mal geschrieben, Gottes Befehl muss sich in meinem Leben zu einer Krise steigern, weil wir auf eine mildere Handlungsweise nicht achten. Er bringt uns zu einem Punkt, wo er uns auffordert, unser Äußerstes für ihn zu geben und wir fangen an zu debattieren. Daraufhin führt er uns durch die Vorsehung in eine Krise, in der wir uns zu entscheiden haben, für oder wider. Und von da an beginnt die große Scheidung. Wenn die Krise für dich in irgendeiner Form bzw. irgendeiner Art und Weise gekommen ist, dann liefere ihm deinen Willen aus, unbedingt und unwiderruflich. Das ist jetzt eine Sache, wo ich mich wiederfinde, wo sich meine Frau Diana wiederfindet, weil wir wirklich eine sehr, sehr lange Zeit hatten, wir sind felsenfest davon überzeugt, die ist zu Ende, wo wirklich Krisen da gewesen sind, wo Probleme da gewesen sind, wo Freundschaften kaputt gegangen sind, wo selbst im Bereich unserer geistlichen Geschwister Trennungen stattgefunden haben. Wir haben gesagt, was ist jetzt los, das geht gar nicht. Das sind Wege, die der Herr geht, aber wie gesagt, das macht er auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Deswegen, wenn euch sowas widerfährt, wenn ihr euch in so einer Situation befindet, das kann gesundheitlich sein, das kann finanziell sein, das kann im persönlichen Bereich sein, dann versucht das mal aus der Sicht des Herrn zu sehen. Erstens, dass das kein Zustand ist, der auf Dauer bleibt und zweitens, dass der Herr damit was erreicht. Und dass uns alles, so wie die Schrift sagt, zum Besten dienen muss. Okay, wo mache ich weiter? Jetzt bin ich hängen geblieben. Also, wir können uns noch frei versammeln, das wollte ich sagen, genau. Das heißt, die Möglichkeit, die wir haben, uns zubereiten zu lassen vom Herrn, in der Freiheit noch, dass wir zusammenkommen können, dass wir Lobpreis miteinander haben, dass wir uns austauschen können, dass wir auch durchaus Online-Gebetsabende haben. Das ist so ein großes Vorrecht. Es gibt so viele Länder auf dieser Welt, wo die Christen sich ganz heimlich im Keller versammeln. Und interessanterweise sind da die Erweckungen ganz groß und ist auch der Mut größer. Aber das ist eine andere Sache. Für uns ist es in Anführungsstrichen noch nicht so weit. Es kann durchaus passieren, dass es kommt. Wir lesen im Epheser 5, 15 bis 17. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. Denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des Herrn Wille. Jeder Einzelne von uns und die gesamte Gemeinde Jesu ist herausgefordert, den Glauben an unseren Erlöser über die eigenen Umstände drüber zu stellen. Diana hat das in dem Gebet drin gehabt, dass wir aufs Unsichtbare schauen sollen, auf das, was geschrieben steht, auf das, was der Heilige Geist uns schenkt und nicht auf das, was unmittelbar passiert. Das heißt nicht, dass ich alles ignoriere. Natürlich, es gibt Situationen, da muss ich reagieren, da muss ich eine Entscheidung treffen, da muss ich etwas tun, aber wir sollen uns von den Umständen nicht beherrschen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das so sehen, beziehungsweise dann auch so leben. Und ich sage euch, liebe Geschwister, das gelingt mir nicht immer. Definitiv nicht. Und ich gebe auch ganz offen und ehrlich hier zu, dass ich schon gemurrt habe, dass ich schon gemault habe, dass ich schon mich am liebsten irgendwo in einem Erdloch verkrochen hätte, weil die Umstände nicht gut gewesen sind. Aber das Schöne ist, dass der Herr vergibt, wenn wir wieder zu ihm kommen und er holt uns auch aus diesem Loch wieder raus. Er stellt uns wieder auf unsere Füße und dann bin ich jedes Mal am Staunen, wie das überhaupt möglich ist. Das ist wirklich eine ganz, ganz hoffnungsvolle Botschaft und deswegen sagt es in dem Lied auch unter anderem, was ja aus dem Psalm kommt, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, dass wir uns daran wieder erinnern, wenn es schwierig wird. Im 1. Timotheus 2 lesen wir, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet insbesondere für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott. Kleine Anmerkung von mir. Beten? Absolut ja. Beten für Menschen, für einzelne Personen. Vielleicht hat jemand von euch einen in der Politik vor Augen, wo er sagt, für den will ich beten. Ganz tolle Geschichte. Gebet darf auch mal etwas länger gehen. Man darf auch mal längere Zeit dranbleiben. Oder auch für bestimmte Bereiche. Wo ich meine Schwierigkeiten habe, ist, wenn wir pauschal für die Obrigkeit beten. Wenn wir pauschal die Obrigkeit segnen. Damit habe ich ein Problem, gebe ich ganz ehrlich zu, weil das finde ich in der Schrift so nicht. Es geht immer um Menschen, es geht immer um einzelne Personen. Müsst ihr entscheiden, wie ihr das Ganze letzten Endes für euch seht. Die meisten Gemeinden, größere, auch kleinere, wir haben ja auch Missionare, senden Missionare aus in die ganze Welt. Das ist toll, das ist wichtig und seit der Erweckungsbewegung erst so richtig in Fahrt gekommen. Und diese Missionare werden finanziell unterstützt, durch Gebet unterstützt. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Was ich immer noch schwierig finde, ist unser eigenes Land. Für unser eigenes Land, für unsere eigenen Menschen hier in diesem Land wird zu wenig getan. Ich will mich überhaupt nicht erdreisten, mir das Urteil wirklich zu erlauben, weil es kann ja in anderen Städten ganz anders sein. Aber es ist immer noch so, dass wir früher, ich denke jetzt wirklich mal an 10 Jahre zurück, wir hatten in Ravensburg Büchertisch draußen, wir haben Evangelisation gemacht, wir sind mit einem großen Teil unterwegs gewesen etc. Ich glaube, das ist ein bisschen eingeschlafen. Wir haben den Jareb, wir haben die jungen Leute, das ist toll, was die machen, aber ich glaube, wir Alten haben uns ein bisschen zurückgezogen, also ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass selbst wir, die wir eben schon fortgeschrittenen Alters sind, dass wir wieder aufs Plateau müssen. Wir müssen die Jungen unterstützen. Wir müssen damit ran. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, wieder einen Büchertisch zu machen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, einen Gottesdienst noch mal im Freien zu machen. Ich weiß, das muss beantragt werden und tralala und alles, was dazugehört. Aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Und wenn wir es nicht in der Innenstadt dürfen, dann machen wir es in der Seitenstraße, dann müssen wir es halt richtig bewerben. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Und wenn ich lese, was eine Frau, die mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen ist, ihr Name ist Sabatina James, die hat vor vielen Jahren mal geschrieben, und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber es hat mich damals erschüttert. Es sei daher ein Armutszeugnis für die Kirchen, dass es heute in Deutschland einfacher sei, auf der Straße einen Salafisten zu finden, der Korane verteilt, als einen Christen, der einem die Bergpredigt erklären kann. Weiterhin sagte sie, dass Deutschland radikale muslimische Prediger kaum in die Schranken weise. Wir lassen sie gewähren und wundern uns, wenn ihnen die Jugend folgt. Von einigen salafistischen Aussteigern wisse sie, dass sie auf der Suche nach Gott gewesen sind. Das bestätigt übrigens auch Werner Nachtigall, von dem ich euch erzählt habe, der auf 5 Kontinenten unterwegs gewesen ist. Der hat Sachen erlebt, gerade auch mit Muslimen, was da passiert, wenn die Jesus wirklich erfassen, was da an Bewegung drin ist. Aber es geht, wie gesagt, darum, dass wir das Land behalten. Das Land behalten und die Pfähle wirklich weit stecken. Wir haben nämlich überhaupt kein Problem mit dem Islam, weil das Christentum schwach ist. Deswegen stehen wir in dem Risiko, dass der Islam in unserem Land stärker wird. Wenn wir stark sind und wenn wir uns an das halten, was Gott sagt, dann ist das überhaupt kein Problem. Meine persönliche Meinung. Welche Verantwortung liegt auf dem Leib Christi hier auf Erden angesichts solcher Aussagen? Wo sind die Straßenprediger? Wo sind die Büchertische? Ich glaube, dass das wiederkommt. Und wisst ihr, was ich auch noch mit einflechten möchte? Ich bin nicht unbedingt der Mutigste, auch wenn ich hier vorn stehe und euch was erzählen darf oder was predigen darf, aber ich tue mich leichter, vor 20, 30, 40, meinetwegen auch 100 Leuten zu stehen, als mit einem Einzelnen. Tobias ist da ganz anders unterwegs. Ich habe nämlich das Problem, dass mir der Smalltalk nicht liegt. Das heißt, ich brauche eine Brücke, irgendwo eine Hilfe und ein gewisser Grad an Menschenfurcht steckt auch in mir noch drin, muss weg, stört einfach, ist völlig fehl am Platz, gehört überhaupt nicht hin. Ne? Und ich glaube, dass selbst der größte Angsthase mutig wird, wenn der Heilige Geist mit ihm ist. Und ich glaube auch, dass wenn ich mich daran erinnere, was ich jetzt gerade, wie gesagt, am Wochenende nicht nur von Werner Nachtigall, aber auch von vielen anderen mutigen Männern und Frauen gehört habe, die in der ganzen Welt unterwegs sind, ich glaube, dass wir einen Zeitturbo haben. Es bewegt sich was mit einer riesigen Geschwindigkeit, was Gott tut. Wer von euch aufmerksam durch die Natur geht, der hat festgestellt, dass wir fast einen Monat voraus sind mit dem Pflanzenwuchs. Wir haben den Mais so hoch, wie er normalerweise kurz vor Ende August ist. Jetzt schon. Und viele andere Sachen sind auch viel, viel schneller geworden. Und muss ja nichts zu sagen haben, ist nur eine Beobachtung. Aber ich glaube, dass Gott jetzt einen Turbo einlegt. Und dass viele Dinge, die uns Not machen, die uns einschränken, die uns ausbremsen, gesundheitlich, finanziell, im Bereich von Beziehungen etc., wo wir vielleicht schon jahrelang dran kauen, wo wir schon jahrelang beten, dass das aufhört, dass es besser wird und sich teilweise vermeintlich aus unserer Sicht überhaupt nichts getan hat, dass das jetzt mit ganz, ganz schnellen Schritten sich auflöst, dass diese Probleme sich auflösen und dass wir, die wir vielleicht traurig, ängstlich, vielleicht sogar enttäuscht sind, dass der Herr uns einen Schub gibt, dass wir gar nicht so schnell schauen können, was da passiert. Das Wichtige ist, dass wir bereit sind, dass wir uns ihm nur zur Verfügung stellen, nichts anderes. Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst, wann du willst, wo du willst und wie du willst. Und dann lass uns mal schauen. Lass uns mal schauen, was der Herr draus macht. Okay, ich kürze ein bisschen ab. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann, hat unser Herr gesagt. Und wenn wir nach Israel schauen, was ja, wie man so schön sagt, der Zeiger an der Weltenuhr ist, dann passieren dort gerade Dinge in einer Größenordnung, in einer Geschwindigkeit. Ich meine, die Lügen, die über Israel verbreitet werden, die kennen wir. Darüber müssen wir nicht reden. Aber was sonst noch passiert, wie sich gerade arabische Staaten zusammen entscheiden, irgendwie mit Israel einen Frieden zustande zu kriegen, dass da Interesse dran besteht. Wenn wir die Zusammenhänge sehen mit Russland, mit Iran etc., heißt das, dieser Friedensplan für Israel, wo wir in der Schrift lesen, wenn es heißt, Ruhe und Frieden ist eingekehrt, dann läuft die Zeit ab. Dann läuft die Zeit ab und vor allem aber auch eben für uns läuft die Zeit ab. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Zeit, die wir noch haben, dass wir die ausnutzen, dass wir was draus machen. Und jeder von uns hat ja eine andere Bestimmung. Es ist nicht jeder Evangelist. Es ist nicht jeder ein großer Beter. Es kann auch nicht jeder jeden Monat 500 Euro geben. Darum geht es überhaupt nicht. Wir sind der Leib Christi und der Leib Christi besteht wie bei einem Menschen von der kleinen Zehe bis zur Haarspitze aus ganz unterschiedlichen Menschen, aus ganz unterschiedlichen Gaben, wie sie verteilt sind. Und es ist unsere Aufgabe und es muss unser Bestreben sein, für die, die es noch nicht wissen, herauszufinden, ja Herr, was soll ich denn machen? Was ist denn mein Ding? Was steckt denn dahinter und wie kann ich denn arbeiten? Der Billy Graham hat mal in einem Buch geschrieben, der Segen der letzten Jahre. Es kann sein, dass du 80 Jahre alt wirst und bis zu dem Zeitpunkt den Eindruck gehabt hast, ja, ich bin in der Gemeinde gewesen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe was gegeben und so weiter und so fort. Aber was war das schon? Und dann geht es darum, einen einzigen Menschen zum Herrn zu führen. Einen einzigen Menschen, hat Billy Graham geschrieben, der hat Millionen zum Herrn geführt. Einen einzigen Menschen zum Herrn zu führen, das ist vielleicht deine Aufgabe. Vielleicht. Und in den Zeugnissen, die wir gehört haben am Wochenende, war unter anderem eben mit dabei, dass ein Einzelner den, was, Bigglesworth?
Ja. Also das war ein Jugendlicher mit 14, 15 und der hat furchtbar Angst gehabt zum Evangelisieren. Also. Und dann haben sie gesagt, jetzt probier's, jetzt mach's einfach mal und sag irgendwas und einfach sei mutig. Ne? Und dann ist der hergegangen und hat dann einen Mann angesprochen und hat ihm einfach von Jesus erzählt, unter Zittern, der war total fertig. Und dieser Mann hat sich bekehrt und das war der Moody, weiß nicht, ob ihr den kennt, ja. Und der ist ja ein rieser Evangelist geworden und hat dann nachher Millionen zum Herr geführt. Nur durch diesen jungen Kerl mit 14. Und da kann so viel Segen draus entstehen, gell?
Also nicht jeder von uns muss Millionen zum Herrn führen, aber es kann sein, dass du eben einen oder eine zum Herrn führst und dann gibt es daraus einen Dominoeffekt. Übrigens, der liebe Bruder, der Billy Graham zum Herrn geführt hat, ist auch von einem einzelnen Evangelisten praktisch zum Herrn geführt worden und hat keine Ahnung gehabt, was daraus wird. Also wie gesagt, wichtig ist herauszufinden, wo ist mein Platz, wo ist meine Aufgabe, womit kann ich wirklich, wirklich dienen und Reich Gottes bauen. Der spricht, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Schafe. Das ist erstmal ein bisschen Quatsch. Was erzähle ich denn? Ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Gut aufgepasst. Aber das ist so ein Test, ne? Wer ist eingeschlafen, wer ist noch wach? Wunderbar. Ihr seid alle wach, große Klasse. Am Anfang ist das vielleicht ein bisschen furchterregend, aber wir haben es ja heute auch im Lied gesungen, wenn der Herr für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und außerdem geht es ja weiter, wir lesen dann, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch vor den Menschen, denn sie werden euch überantworten und so weiter. Aber das muss uns alles überhaupt nicht ängstigen. Es gibt ja im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen durch und werden bei der Entrückung dabei sein oder werden aufgeweckt, wenn wir eines Tages vielleicht schon entschlafen sind. Wobei ich glaube, dass wir gute Chancen haben in dieser Generation. Aber wie gesagt, ist meine eigene Sichtweise. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass hier nichts steht? Hier steht nicht ein bisschen oder einiges oder mal hier, mal da. Nee, steht geschrieben nichts. Nichts. Ihr könnt nichts tun ohne mich. Und wer von euch so ein bisschen hemdsärmlich ist, also meistens sind es ja wir Mannsbilder, die, egal ob sie selbstständig gewesen sind oder in ihrem Job herausgefordert sind, das mache ich, das kriege ich hin und das schaffen sie und das werden sie und so weiter und so fort. Ne? Und dann liest du, ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich bezieht sich das nicht auf unser Tageswerk, auf das Klassische, obwohl auch da ganz oft es wichtig ist, den Herrn um Hilfe zu bitten und dann merken wir, es geht leichter, es geht besser. Aber wie gesagt, der Herr ist der Mittelpunkt. Und wenn wir uns an ihm festhalten, wenn wir ihn im Mittelpunkt behalten, der Werner Nachtigall hat das so schön gesagt, er hat gesagt, es ist mir völlig egal, was Menschen über mich denken. Es interessiert mich überhaupt nicht. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, was denkt Jesus von mir und was denkt er über mich? Also das ist wichtig und gelingt mir auch nicht immer. Aber Angst ist ein schlechter Berater. Und da komme ich wieder an den Anfang der Predigt zurück, wenn wir die Medien anschauen, wenn wir die Politik anschauen, es wird überall mit Angst gearbeitet. Es wird überall mit Angst gearbeitet. Und für die, die es noch nicht wissen, auch in den alternativen Medien ist genau das Gleiche. Auf eine andere Art und Weise ist genau das Gleiche. Davor wird gewarnt und davor wird gewarnt. Und das mit der WHO wird kommen und das wird kommen und digitales Zentralbankgeld wird kommen. Und dann stehst du davor, ne, wie so... Was mache ich jetzt? Ist einfach so, dass Angst ein gutes Machtinstrument ist. Ist es schon immer gewesen, aber der Herr Jesus kann mit einem Ängstlichen nichts anfangen. Das ist problematisch. Er kann oder er wird sogar, wenn die Bereitschaft da ist, ihn zu verändern oder sich verändern zu lassen, wird er ihm helfen, dass die Angst verschwindet. Aber solange die Angst dich beherrscht, bist du nicht in der Lage, etwas zu tun. Du wirst dich immer zurückziehen und wirst alles vermeiden, was diese Angst in irgendeiner Form füttern könnte. Mark Batterson kennt vielleicht nicht jeder, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Lebe gefährlich. Und darin schreibt er, wir müssen aufhören, so zu leben, als sei es der Sinn des Lebens, den Tod sicher zu erreichen. Vielmehr sollten wir in unserem Leben aktiv werden. Die Welt braucht mehr wagemutige Menschen mit wagemutigen Plänen. Vielleicht auch uns. Ja, das kann durchaus passieren. Die Entrückung kommt ja bald. Und wenn ich mich jetzt noch ein bisschen zurückziehe und ordentlich zum Gottesdienst komme und nicht auffalle, dann komme ich irgendwie durch. Kann möglich sein. Kann möglich sein. Heißt nicht, dass du nicht in den Himmel kommst. Das ist nicht das Thema. Aber ob der Lohn, der dann verteilt wird, ob du damit zufrieden bist, das wage ich vielleicht ein bisschen in Zweifel zu ziehen. In Galater 1,10 steht, geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wollte ich nach den Menschen mich mehr gefallen zu lassen, beziehungsweise wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. So die Aussage von Paulus. Das lassen wir weg. Okay. Apostelgeschichte 4, 19 bis 20. Doch Petrus und Johannes antworteten ihm, ob es vor Gott recht sei, mehr auf euch zu hören als auf Gott. Das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Gehen wir mal in die Firma rein, für die noch berufstätig sind. Wie einfach ist es, in der Firma Zeugnis abzulegen? Wie einfach ist es, von Gott zu reden? Wie einfach ist es, von Jesus zu reden? Wie groß ist das Risiko, dass der Kapo oder ein Chef kommt und sagt, du, hier nicht, ne? Läuft nicht. Und mittlerweile ist es auch auf der Straße nicht mehr ganz so einfach, wie es vor vielen Jahren noch gewesen ist. Aber wenn wir uns davon einschüchtern lassen, dann kommen wir überhaupt keinen Schritt vorwärts. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und wenn wir ihn darum bitten, dann gibt er uns Möglichkeiten, Mittel und Wege, wie es doch geht. Vielleicht nicht mit der Brechstange, aber mit sehr viel Klugheit, wie eben geschrieben steht, seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Wenn du ein Angsthase bist, lass dich davon nicht fertig machen. Du bist dennoch ein Kind Gottes und der Vater im Himmel liebt dich. Bete, dass der Heilige Geist dich stark und mutig macht und dann versuch es einfach wieder, egal wie du dich fühlst oder ob du Angst hast. Gott ist mit dir. Apostelgeschichte 4, 19 bis 20, doch Petrus und Johannes antworteten ihm, Zweiter Mose 23, 2. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Boah. Na, das sag mal auf der Straße laut. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Ganz, ganz schwierige Geschichte für diejenigen, die den Herrn nicht an ihrer Seite haben, weil mit dem Strom schwimmen ist bequem, ist einfach und tut nicht weh. Wir haben in der Kinderstunde, als ich zum Glauben gekommen bin, hatten wir noch so die Kinder am Anfang des Gottesdienstes mit vorne und da haben wir mal ein Lied gesungen, das hieß »Sei ein lebendiger Fisch«. Schwimme doch mit dem Strom. Doch noch alle wach. Wunderbar. Schwimme doch gegen den Strom, muss es heißen. Natürlich, keine Frage. Also, die Herausforderung bedeutet, Flagge zu zeigen und egal, welche Konsequenzen daraus erwachsen. Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen betet. Amen.